geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hallo Manu, nach einer langen Sommerpause, die erholsam und hoffentlich auch inspirierend war, sind wir zurück. Und wir haben ein richtiges Leitthema für diese fünfte Staffel, das dir bestimmt sehr gefallen wird, Manu.
Ja, ja. Es geht jetzt zur Abwechslung mal um die Bibel.
Ja, genau. Es geht um die Bibel. Und ich bin ja nicht ganz unschuldig daran. Mich hat nämlich ein Freund vor ein paar Monaten mal gefragt, ob es denn nicht sowas wie eine gute Zusammenfassung über die Bibel gäbe. Weil eigentlich würde ihn das schon mal interessieren, was da drin steht, aber er habe jetzt auch nicht die Zeit, mehrere tausend Seiten zu lesen.
Ja, witzig, weil mich hat das auch mal jemand gefragt vor einiger Zeit und da habe ich ein bisschen recherchiert, so auf Amazon mal geguckt, gibt es da irgendwie eine Kurzfassung, und ich bin auf nichts Vernünftiges gestoßen. Es gibt viele Einleitungen in die Bibel, aber so eine erzählerische oder narrative Kurzfassung, aber du hast was gefunden sogar.
Ja, ich habe auf Get Abstract gefunden, und es ist tatsächlich beeindruckend, wie präzis und konzentriert da die ganze Bibel auf etwa anderthalb A4 Seiten zusammengefasst wird. Es hat eine klare Storyline in dieser Zusammenfassung drin. Es ist quasi diese Heilsgeschichte, die man so kennt, die da erzählt wird, also von der Schöpfung über den Sündenfall, dann die Erwählung Israels, dann der Messias, der aus Israel für die ganze Welt kommt, die Menschen erlöst, die Kirche und dann das jüngste Gericht. Also es scheint irgendwie alles so in einen Zeitstrahl hineinzupassen, wo es immer vorwärts geht.
Ja, oder? So dieser große Bogen von Schöpfung, Erlösung bis zur Vollendung. Genau. Ja, das kenne ich, da bin ich auch mit aufgewachsen.
Ja, ich natürlich auch. Und wenn man sich Kinderbibeln anschaut, dann folgen die ja sehr oft auch dieser Storyline.
Ja, genau.
Aber ja, so ganz behaglich war mir damit dann natürlich doch nicht, oder? Weil ich die Bibel halt weniger als einen Roman verstehe oder als ein Buch, das jetzt irgendwie eine Geschichte erzählt. Die Bibel ist ja eigentlich viel eher eine Bibliothek.
Ja.
Und ich glaube, das, was wir vor uns haben, wenn wir so eine Heilsgeschichte dann erzählen oder lesen, ist eigentlich schon eine theologische Deutung, die sagt, das ist das wirklich Relevante, darauf läuft es hinaus.
Ja, wir möchten so den Zugang finden zu den biblischen oder zu einigen ganz zentralen biblischen Texten, indem wir wirklich mal einzoomen auf diese großen, wirkungsmächtigen Überlieferungen. Und vielleicht muss man gerade zum Einstieg sagen, also erstens, es gibt keine Theologen-Spezialserie, keine Bibel-Quiz-Staffel, in der alle punkten können, die von klein auf irgendwelche Chronikverse auswendig gelernt haben oder so, sondern das soll eine Staffel geben, auch für Leute, die eben biblisch überhaupt nicht sattelfest sind, aber die sehen oder anerkennen können, dass es einfach biblische Texte, Geschichten, Narrative gibt, die tief in unserer Kultur immer noch verankert sind, auch in einer säkularisierten, postchristlichen Gesellschaft noch immer mitschwingen und subkutan irgendwo unser Denken, unser Reden, sogar unsere Begriffe prägen. Und wir haben gedacht, das wäre jetzt mal richtig spannend und hilfreich und faszinierend, mal einzuzoomen auf einige dieser ganz, ganz starken Texte und einfach zu fragen, was haben die zu sagen? Wie könnte man die heute verstehen? Wo müsste man sich auch in ein kritisches Verhältnis zu ihnen stellen und so weiter?
Und wir sind ja beide Theologen, aber keine Bibelwissenschaftler, muss man dazu sagen. Das heißt, von uns könnt ihr jetzt kein Spezialwissen über irgendwelche neuesten Diskussionen zu redaktionsgeschichtlichen Hypothesen oder sowas erwarten.
Ja.
Wir werden uns weitestgehend so an die die Hintergrundannahmen halten, die Mainstream sind. Und es geht uns eigentlich vor allem darum, was ist das Starke an diesen Geschichten? Mhm. Warum faszinieren die bis heute? Und was nehmen wir eigentlich in unser Leben, in unseren Glauben bis heute daraus mit?
Genau, also es ist eine bewusst auch, wie wir das ja immer machen bei Ausgeglaubt, eine persönliche Perspektive auch auf die Texte. Wir machen uns schon schlau im Vorfeld, um euch nicht irgendwelchen Unsinn zu erzählen. Aber es geht jetzt eben nicht darum, den neuesten Forschungsstand wiederzugeben, sondern wirklich zu fragen, was haben diese Texte uns zu sagen oder wie bewegen sie uns oder wo verstören sie uns auch, wo bleiben sie uns irgendwo fremd und so. Das finde ich eigentlich das Spannende auch an der ganzen Geschichte, dass selbst, also bei solchen Texten, selbst Leute, die jetzt mit Bibel, Gott und Kirche gar nicht allzu viel am Hut haben, irgendwo eine Nähe haben, vielleicht auch unbewusst eine Nähe haben zu diesen paradigmatischen oder mythologischen Geschichten, das kann dir überall begegnen, dass ja. Dann irgendwie, wenn eine kleine Firma eine große aufkauft, dass es heißt, es gibt einen David-Goliath-Deal oder wenn eine unbekannte Fußballmannschaft gewinnt, dann sagt man, David hat Goliath bezwungen und so weiter. Genau. Oder es gibt diese Geschichten, US-Präsidenten formen ihre Reden entlang oder so in Anlehnung an das Exodus-Narrativ, so das Volk wird in die Freiheit geführt und so. Das begegnet uns auf Schritt und Tritt, so diese großen Geschichten, die haben sich einfach eingegraben in unsere Kultur und in unser Denken.
Ganz genau, und wir haben uns gar nicht so leicht damit getan, hier auszuwählen. Das muss man vielleicht sagen. Also wir hatten, normalerweise machen wir Ausgeglaubt wirklich ziemlich spontan. Jetzt haben wir uns wirklich ein paar Mal zusammengesetzt und gesagt, hey, was sind die Texte, die wir nehmen sollten? Am Anfang hatten wir das total reduziert gehabt, dann ist es plötzlich gewachsen und uns auch über den Kopf gewachsen, muss man sagen, Manu. Wir hatten dann eine riesige Textfülle. Mittlerweile sind wir wieder an einem Punkt, wo weniger vielleicht mehr ist, und wir wissen damit aber auch, dass wir einige Texte natürlich nicht drin haben, die das durchaus verdient hätten. Ja. Also sehr viele Texte nicht drin haben, die das verdient hätten. Und wir haben bei der Textauswahl jetzt auch nicht Rücksicht darauf genommen, ob wir besonders viele weibliche Hauptcharaktere haben darin. Nicht, dass uns das persönlich egal wäre, aber man muss einfach schauen, in der Bibel sind jetzt die Frauen tatsächlich nicht so stark vertreten, wie das die Männer sind. Ja. Also Männer sind Hauptfiguren, die Geschichte vorantreiben. Es gibt daneben auch Geschichten, in denen Frauen vorkommen und eine Rolle einnehmen. Aber es ist schon tatsächlich ein sehr männlich geprägtes und dominiertes Buch, und das wird sich auch niederschlagen in den Texten.
Ja, das kann man aber auch kritisch natürlich dann reflektieren. Also wenn man von David und Goliath spricht, kann man sich dann schon fragen, ob diese testosterongetränkten Geschichten wirklich repräsentativ sind für die Menschheit oder ob alle sich damit auch wirklich identifizieren können und sollen und so. Das kann man also das werden wir auch kritisch bedenken, das Ganze, aber wir wollten uns jetzt mal in dieser Staffel auf jene Texte stürzen, die wirklich theologiegeschichtlich und auch gesellschaftlich einfach eine enorme Wirkungskraft entfaltet haben, und das sind halt schon vornehmend Texte, in denen jetzt nicht Randgruppen oder Frauen oder Menschen zur Sprache kommen, sondern das sind halt sehr stark männergeprägte Geschichten.
Genau, also der biblische Kanon ist nicht political correct, oder? Das kann man, glaube ich, klar sagen.
Wir haben aber die Idee, vielleicht in der Klammer doch noch, wir haben schon die Idee, eine Staffel mal zu machen, in der wir, ich sag jetzt mal, Texte biblische Überlieferungen zur Sprache kommen lassen, die eben diesen Rahmen auch sprengen. Das gibt's ja auch, aber das sind halt nicht unbedingt die Texte, die dann wahnsinnig wirkungsmächtig geworden sind, aber es gibt...
Oder vielleicht einfach noch nicht. Ja, vielleicht werden die ja mal noch wirkungsmächtig.
Genau. Oder? Das wäre auf jeden Fall auch spannend und da freue ich mich auch drauf, mal so Texte auszugraben, die eben eine ganz andere Sprache auch sprechen. Mhm. Das ist aber in dieser Staffel noch nicht auf dem Programm.
Aber dann lass uns doch jetzt mal einen kurzen Überblick geben. Was sind denn so die Schlaglichter, die man erwarten darf in dieser Folge? Ist ganz klar, wir werden anfangen mit den Schöpfungserzählungen.
Ja, also die ersten Kapitel der Bibel, die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist natürlich ganz fundamental.
Ja. Und dann gäbe es natürlich wahnsinnig viele Erzählungen, die man jetzt bringen könnte. Also diese ganzen Erzählungen, die sind natürlich beeindruckend. Da haben wir einfach auswählen müssen und haben uns für die Arche Noah-Geschichte entschieden.
Genau. Also die Urgeschichte Genesis 1. Mose 1 bis 11 ist ja voll mit Geschichten, die eigentlich, ich sage jetzt mal, mythologisch, symbolträchtig enorm stark sind. Genau. Also Kain und Abel und Sündenfall davor und dann Turmbau zu Babel und alles das. Also da haben wir uns gefühlt, wie wenn wir Kinder weggeben müssten, diese Texte dann rauszustreichen. Aber wir wären sonst einfach gar nicht über die ersten Kapitel der Bibel hinausgekommen. Genau.
Und wenn ihr das Detaillierte haben wollt und auch zu diesen Geschichten was hören wollt, dann kann ich wirklich wärmstens die Podcast-Geschichte unter Pfarrerstöchtern empfehlen.
Ah, ja.
Die haben sich wirklich die Zeit genommen und gehen das Schritt für Schritt durch. Die machen einen ganzen Podcast nur dazu zu den großen biblischen Texten und haben da einfach auch mehr Zeit dafür. Wir werden es ja auf 12 Folgen reduzieren. Also erste Folge, wissen wir jetzt schon, das ist die Schöpfungsgeschichte und der Sündenfall. Dann die zweite Geschichte ist die Arche Noah-Geschichte.
Sintflut, genau, die Reue Gottes über der Erschaffung der Menschheit. Das ist ausgesprochen pikant auch. Ja. Dann werden wir einen recht großen Sprung machen zur Exodus-Geschichte, also der Auszug.
Total aus verrückt. Ägypten. Also wir lassen Josef weg, wir lassen die Abrahamsverheißung weg.
Ja, shame on us, genau. Ja. Aber das hat einfach alles nicht Platz. Wir werden vielleicht kurz den Überblick geben, damit, dass wir so einzoomen können auf diese Geschichten. Aber der Auszug aus Ägypten, das ist schon ein Narrativ, das eben nicht nur für das Judentum, sondern auch für das Christentum ganz, ganz maßgeblich ist und das sich überall wiederfindet, auch in unserer Zeit. Und dann kommt eben David gegen Goliath.
Also ja, ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich David gegen Goliath machen sollen oder David mit Bathseba. Ich finde ja beides sehr spannend. Ja. Ich bin Team Bathseba, aber
okay, ja, ja, gut,
vielleicht kannst du mich noch umstimmen.
Nee, vielleicht kriegen wir ja beides zusammen. David und seine Stärke gegenüber Goliath und seine Schwäche gegenüber Bathseba, das wäre ja eine schöne Dialektik irgendwo.
Ja, oder ein Klischee.
Ein Klischee. Ja, und dann Hiob.
Genau, dann springen wir zu Hiob. Das ist eine Geschichte, die mich selbst wirklich verfolgt, seit ich lesen kann. Ja. Also Hiob ist für mich so das Buch, an dem ich mich vielleicht am meisten aufgerieben und aber auch worin ich mich immer wieder gefunden habe, der Bibel. Also Hiob, das liebe ich, darauf freue ich mich.
Verrückte Geschichte, warum geschieht den besten Menschen manchmal das Schlechteste, das Schlimmste?
Genau. Ja. Und wer ist Gott in dieser ganzen Geschichte?
Genau, wer ist Gott da eigentlich? Und dann machen wir wieder einen großen Sprung, da gehen wir ins Exil mit Israel und schauen uns die Daniel-Geschichte an. Da haben wir so an diese klassische, in jeder Kinderbibel verarbeitete Geschichte von Daniel in der Löwengrube.
Daniel in der Löwengrube.
Das wird auch sehr faszinierend. Und dann kommt das Neue Testament. Also die ersten 6 Folgen AT, Altes Testament, und dann switchen wir ins Neue.
Dazu muss man vielleicht wirklich was sagen, weil das ist ja eigentlich total unverhältnismäßig, oder? Also wenn wir von der Bibliothek sprechen, müsste man sagen, naja, also da müssten etwa 10 Folgen Erstes Testament sein und 2 Folgen Zweites Testament, damit es irgendwie fair ist im Verhältnis zu dieser Literatur, die da in der Bibliothek steht. Das werden wir deswegen nicht tun, weil wir ja mit einer theologischen Prämisse an diese ganzen Texte herangehen. Manu und ich sind uns für einmal in der Frage einig, dass da mit Jesus und der Geschichte von Jesus wirklich etwas Neues gekommen ist, das zwar nicht im Widerspruch stehen muss zum Ersten Testament, das aber tatsächlich unseren ganzen Blick auf dieses Erste Testament lenkt. Ja. Es gäbe wahnsinnig viele schöne Psalmtexte, es gäbe Weisheitsliteratur im Ersten Testament, es gäbe auch Propheten, die jetzt wirklich überhaupt nicht vorkommen, die total wichtig wären dann auch für das Verständnis dessen, wie Jesus geschildert wird im Neuen Testament. Aber wir haben gesagt, nein, Mut zur Lücke, wir begrenzen uns da. Und gehen auf die Storytexte ein.
Ja.
Und deswegen kommt das Erste Testament ganz bestimmt etwas zu kurz.
Ja, und wir steigen dann in der Hälfte mit der Geburtsgeschichte Jesu ein, die Weihnachtsgeschichte, wahrscheinlich nach dem Lukas-Evangelium, und werden da aber auch einiges zur Sprache bringen, was man vielleicht in einer Weihnachtspredigt nicht unbedingt hört.
Genau.
Und dann lassen wir den Jesus ganz schnell groß werden und springen in die Bergpredigt.
Ja gut, aber das macht ja das Neue Testament ganz ähnlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Genau, die ganzen coolen Kindheits- und Pubertätsgeschichten.
Die finden sich ja im Thomas-Evangelium, oder?
Ja, genau, die kann man woanders nachlesen. Bergpredigt, Seligpreisungen.
Ja.
Sensationeller Text, der bis heute eine enorme, auch politische Brisanz hat. Und dann gehen wir schon zum letzten Abendmahl.
Genau, das letzte Abendmahl, vielleicht eines der meist abgebildeten Sujets eigentlich aus den biblischen Geschichten, ganz bekannt die Darstellung von Da Vinci. Aber dieses letzte Abendmahl hat natürlich eine große Brisanz, und irgendwie scheint das für die meisten Menschen so selbstverständlich geworden zu sein, was denn ein Abendmahl ist. Da möchten wir nochmal genau hinschauen und uns fragen, was bedeutet das eigentlich, was da passiert ist.
Ja, und auf das Abendmahl folgt die Passionsgeschichte, die wir aber nicht extra behandeln, sondern in der Folge zum Abendmahl zur Sprache bringen. Und dann kommt Halleluja, Ostern, er ist auferstanden,
Ostern. Ins Kerygma oder wo auch immer.
Ja, ja, genau. Und dann Ostern und Auffahrt, das nehmen wir zusammen.
Genau.
Und auf die Auffahrt folgt dann Pfingsten. Das gibt auch eine eigene Folge.
Das ist dann quasi die Kirche, die jetzt erwachsen wird und entsteht.
Exakt. Und dann schließen wir den Bogen eigentlich doch ein bisschen so, wie du das jetzt von diesem
Natürlich.
Get Abstract erzählt hast.
Ja, mit dem jüngsten Gericht. Oder?
Genau.
Mit der Apokalypse.
Ja.
Dieser Endzeit. Wie will man sagen, das ist ja keine Prophezeiung oder so, das ist ja eigentlich ein Endzeitbild, ein Endzeitdrama, da passiert, eine Vision, genau. Ja, damit schließen wir dann. Ja, aber Manu, vielleicht nochmal so bei dieser Einführungsfolge, wäre es vielleicht ganz gut, dass wir so ein paar grundsätzliche Fragen klären, oder?
Mhm.
Man könnte jetzt sagen, naja gut, Allgemeinbildung, ihr könntet ja auch was aus der griechischen Mythologie mal bringen, wenn es euch darum geht. Aber wir nehmen jetzt Bibeltexte, warum?
Ja, das ist eine gute und auch tiefgehende Frage. Ich würde schon sagen, natürlich, man kann das jetzt kulturgeschichtlich beantworten und könnte sagen, ja, weil das halt die Geschichten sind, die unsere westliche, abendländische, wie man sagt, Kultur am maßgeblichsten geprägt haben und die bis heute einfach sehr lebendig sind. Man kann das schon nur aus dem Aspekt quasi rechtfertigen, dass man jetzt sich...
Zum Beispiel die Sisyphos-Geschichte oder sowas, oder? Die sind schon auch wahnsinnig wirkmächtig.
Ja, ja, aber ich glaube so dieses, man hat ja auch jetzt gerade im Übergang von der Moderne zur sogenannten Postmoderne hat man ja auch vom Zerbruch dieser großen Erzählungen gesprochen. Mhm. Und ich würde schon sagen, zur großen Erzählung in unserem Breitengraden gehören halt diese Texte ganz maßgeblich dazu.
Ja, das würde ich auch sagen.
Das ist so der Bogen, der sich da aufspannt. Aber ich würde schon nochmal was drauflegen, oder das wäre mir jetzt nicht genug, sondern ich würde schon sagen, meine Überzeugung von der Bedeutung dieser Texte ist auch getragen davon, dass eben Gott tatsächlich in diesen Texten mit Menschen auf eine besondere Art und Weise unterwegs war und durch diese Texte zu den Menschen in besonderer Weise spricht.
Hm. Ja. Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich selbst würde es anders formulieren an diesem Punkt. Für mich ist die Bibel deswegen so wichtig und auch ehrlich gesagt für mich persönlich interessanter, als das jetzt andere Geschichten oder Mythen sind, weil ich glaube, dass die Kirche sich hinter dieses Buch gestellt hat. Mhm. Also für mich ist es gerade nicht so, dass Gott einfach durch diese Texte gesprochen hat und daraus bildet sich dann Kirche, sondern das für mich Maßgebliche ist, dass sich die Kirche zu diesem Buch bekannt hat und es in seine Mitte gerückt hat und über ganz viele Jahrhunderte immer wieder festgestellt hat, dass sie zusammen glauben können, dass Gott durch dieses Buch zu ihnen spricht. Mhm. Und sie ihre eigene Geschichte, die sie erleben als Christinnen und Christen, anhand der Texte, die in diesem Buch drin sind, verstehen können.
Ja.
Und auslegen. Mhm. Und in diese Tradition selbst, oder, nehme ich auch mich hinein. Und deswegen sind mir diese Texte näher und bedeutender und ich fühle mich auf eine andere Weise verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen, als ich das jetzt mit griechischer Mythologie habe, die ich aber mindestens genauso gut geschrieben und oft spannender erzählt finde.
Ja, das kann ich auch unterschreiben. Es ist aber ein bisschen vielleicht eine Huhn-Ei-Frage, gell? Also was du jetzt beschrieben hast, du zäumst das Pferd andersrum auf. Ich würde dann sagen, das unterstütze ich, wie du das erklärst, aber das würde für mich auch heißen, die Entscheidung der Kirche, oder das war ja nicht eine Entscheidung, sondern dieses Leben der Kirche mit diesen biblischen Texten war eben eine gute Entscheidung. Das hat sich eben bewährt. Das ist, also ich finde es wichtig, was du einbringst, weil man das auch schön abgrenzen kann von der Idee, dass uns da von irgendwoher ein Buch in den Schoß fällt,
ja, genau,
und jetzt sagt, ich bin autoritär, auf mich müsst ihr hören, mir müsst ihr gehorchen, und wir dann quasi stumpf das Buch aufschlagen und versuchen zu tun, was es uns sagt. Das ist gerade nicht die Situation, die wir vorfinden, sondern was wir vorfinden, ist zuerst mal nicht ein Buch, sondern sind Menschen, ist eine Gemeinschaft, eine Überlieferungsgemeinschaft, Diskussionsgemeinschaft, die Erfahrungen mit Gott austauscht, weitergibt, selber macht.
Und sich dabei immer auf dieses Buch bezieht.
Genau.
Oder?
Und das ist eine Geschichte, die geschrieben wird. Ich mag immer noch dieses Bild von Rob Bell, der sagt, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber der sagt quasi, das Christentum oder der Glaube ist eigentlich im Wesentlichen eine Diskussion am Lagerfeuer. Also so diese Vorstellung, da sind von den Vätern her, sind da Menschen am Lagerfeuer gesessen und haben sich Geschichten erzählt, die sie mit Gott erlebt haben, die Gott mit ihnen als Sippe und dann als Volk geschrieben hat. Und da ist eine Überlieferungsgemeinschaft entstanden, in der wir uns auch verstehen.
Ja, das ist mir halt deswegen so wichtig, weil die Bibel, wenn man sie jetzt quasi als autoritäres Buch versteht oder als ein Buch, das einfach eine Offenbarung beinhaltet, ziemlich gefährlich werden kann. weil dann jeder einzeln für sich quasi dieses Buch nehmen kann und darin spricht dann Gott zu ihm und er soll dann dies oder jenes tun und das lassen, oder?
Ja.
Und das ist mir zutiefst unheimlich. Also daran glaube ich keine Sekunde, sondern ich glaube wirklich daran, dass das, was wir Inspiration nennen, wenn es um die Bibel geht, also das, was inspiriert sein soll daran, sich eigentlich nur dann zeigt, wenn Menschen gemeinsam versuchen zu verstehen, was ihnen da quasi vorgesetzt wird.
Ja.
Und diese Verständigung darüber, die macht das Buch für mich heilig.
Mhm.
Also, dass ich weiß, ich stehe in einer Kette von Millionen und Milliarden von Menschen, die das schon gelesen haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich bin einfach einer davon, der sich auf das beziehen kann, was in diesem Text steht, aber natürlich auch auf das, was die anderen schon dazu gesagt und gedacht und gefühlt haben.
Ja. Ja, finde ich sehr stark und für mich ist auch der Gedanke wichtig, dass das, was du jetzt beschrieben hast, die Bibel nicht weniger vertrauenswürdig macht, sondern gerade erst vertrauenswürdig macht. Also ich weiß, natürlich kommt es uns als ein Buch entgegen, aber das Ganze ist das Resultat oder das Ergebnis einer jahrhundertelangen Diskussionsgemeinschaft, Diskursgemeinschaft, da haben Menschen mit gerungen. Das bildet sich in der Bibel selbst schon ab. Also es ist ja nicht so, dass quasi die Leute dann alle mit der Bibel in der Hand ums Lagerfeuer saßen, sondern das ist ja erst entstanden im Zuge dieser Überlieferungsgemeinschaft. Und das findet man in der Bibel selber, findet man quasi Texte, die Bezug nehmen auf frühere Texte und die dann umschmelzen, umformen, umdeuten, damit ringen, zum Teil auch sich kritisch abgrenzen und so weiter. Das Ganze, das ist eigentlich ein wunderschöner Flickenteppich und nicht einfach eine Botschaft, die zu einer bestimmten Zeit, bäm, runtergebeamt wird, jetzt und dann für alle Zeiten interpretationslos einfach so dasteht.
Genau. Um dein Bild mit dem Lagerfeuer aufzugreifen, muss man aber dann vielleicht auch noch eingestehen, dass ja nicht jeder einen Platz gekriegt hat an diesem Lagerfeuer.
Mhm.
Also dass nicht alle zu jeder Zeit mitsprechen konnten. Mhm. Eigentlich genau genommen wissen wir nur von den wenigsten, was sie wirklich dazu gedacht haben, was sie wirklich berührt hat. Menschen, die lesen und schreiben konnten zum Beispiel, sind da eindeutig im Vorteil über diese ganzen Jahrhunderte, in denen wir jetzt darüber sprechen. Männer sind im Vorteil. Und ich glaube, man kann das jetzt auf zwei Arten sehen. Man kann entweder sagen, naja, was interessiert mich dieses alte Märchenbuch, das alte Männer irgendwie zusammen diskutiert haben und da Machtstrukturen und Hierarchien aufgebaut haben. Man kann aber die Geschichte der Bibel auch anders verstehen und quasi sagen, das ist eine Art fortschreitende Offenbarung. Also dann würde man zum Beispiel die befreiungstheologischen Ansätze, die aufgekommen sind, oder die feministisch-theologischen Ansätze, die aufgekommen sind, die ganze Diversity-Sensibilität, die sich jetzt auch an diesen Texten entfacht, selbst nochmal in die Offenbarungsgeschichte der Bibel und der Kirche hineinbeziehen.
Ja.
Und quasi wie sagen, hey, das war bei weitem nie eine perfekte Diskursgemeinschaft, es war nicht fair, wie die Plätze am Lagerfeuer verteilt waren.
Ja.
Es saßen sogar Leute mit wichtigen Beiträgen an diesem Lagerfeuer, die rausgestrichen worden sind. Aber das Ganze ist insgesamt doch eine Lerngeschichte, die dazu führt, dass wir weniger klerikal, ausgeglichener, fairer sind, wenn es darum geht, diese Texte auszulegen.
Ja, ja. Und ich finde es wichtig zu betonen, dass man auch jetzt in einem modernen Setting oder mit modernen Anliegen, mit feministischen, was auch immer, befreiungstheologischen oder sozialethischen Anliegen, dass man das nicht nur gegen die Bibel lesen kann, sondern auch mit der Bibel, dass Impulse in den Überlieferungen selbst enthalten sind. Und ich würde jetzt mal als Theologe auch sagen, dass Gott sich in diesen Geschichten immer wieder auf eine Art und Weise auch zeigen konnte, die eigentlich diesem, vielleicht auch diesem von mir aus patriarchalischen Machtgefüge entgegenstand. Also es gibt ja spannende Geschichten, wo Frauen oder sozial verachtete Menschen eben dann doch zur Sprache gekommen sind. Besonders natürlich in den Jesus-Geschichten, wo plötzlich Menschen in den Blickpunkt rücken und sogar Namen erhalten, also mit Namen genannt werden, die man sonst verachtet hat und über die man buchstäblich hinweggestiegen ist. Also das finde ich schon auch wichtig. Ja.
Genau. Ja, also eben, ob jetzt Gott durch dieses Buch spricht oder ob dieses Buch ein vielleicht guter Umweg ist für uns, um über Gott zu sprechen, das wird sich vielleicht am ehesten konkret zeigen, wenn wir dann in die Geschichten selbst einsteigen.
Ja.
Ich glaube ja, dass uns dabei das passieren wird, was mir als junger Theologiestudent passiert ist. Ich habe angefangen zu studieren, ohne jetzt irgendwie ein mega festes, bewusstes Bild zu haben, weißt du, wie das Ganze ist? Mhm. Und habe dann gemerkt, boah, wir mussten ja in einem Semester das ganze Alte Testament durchlesen da. Ich habe dann gemerkt, hey Mist, das sind so unterschiedliche Gottesbilder. Da werden so verschiedene Dinge gesagt, ich kriege das nicht mehr in ein Konzept.
Ja.
Also das sprengt quasi mein Bild, das ich habe.
Ja.
Und in diesem Sinn sind eigentlich diese Stories selbst ein super Mittel, um das Bilderverbot ernst zu nehmen. Also, dass man nämlich in den biblischen Geschichten ganz handfeste Bilder von Gott findet, das stimmt, und dass sie sehr anthropomorph sind, also sehr den Menschen nachempfunden sind, das stimmt auch oft, aber es ist eine Vielzahl, die nebeneinander stehen gelassen wird, die man auch nicht einfach so harmonisieren kann. Mhm. Es gibt da keine Systematik, wo man sagen kann, das ist Gott. Und genau das liebe ich so an diesen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Motor, der die Kirche immer wieder antreibt und der dazu führt, dass wir zu allen Zeiten immer wieder fragen müssen, okay, gut, sagen wir mal, da ist ein Gott, aber was bedeutet das jetzt für heute? Erleben wir den Gott aus diesen Geschichten denn heute und was bedeutet das für unser Leben?
Ja, ja, genau. Und das ist ein zentrales Anliegen auch dieser Staffel. Was du jetzt gesagt hast vorhin, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum dich diese allzu glatte Einpassung der Bibel in einen Spannungsbogen von Schöpfung, Erlösung und Vollendung irgendwie ein bisschen gejuckt hat.
Genau.
Weil da, ich sage jetzt mal, weil das so ein sehr glatter Versuch ist, Spannungen und auch auseinanderfallende Vorstellungen irgendwie einzuebnen. Ich finde aber beides wichtig. Ich finde wichtig zu zeigen, dass es eben nicht einfach so glatt aufgeht und alles sich wunderschön durchzieht und jedes Motiv durchgehalten wird und so. Aber ich finde es auch wichtig, dass uns das Ganze nicht völlig auseinanderfällt in irgendwie einfach eine zufällige Zusammenstellung von irgendwelchen religionsgeschichtlichen Zeugnissen,
ja, oder so, klar.
Sondern dass man dann doch irgendwo als ich sage jetzt nicht nur als Theologe gesprochen, sondern als Christ gesprochen, auch sagen kann, ja, irgendwo hält Gott ja das Ganze auch nochmal zusammen. Also irgendwo ist es ja eine Geschichte, die auch das Zeugnis des Wirkens Gottes ist und nicht einfach so ein quasi irgendwie eine Auslese aus einer Explosion in der Bibliothek, wo man dann die losen Blätter zusammensucht und sich was, ja.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es nicht möglich ist, die Theologie der Bibel irgendwie zu erheben oder das Gottesbild der Bibel zu beschreiben. Mhm. Und gerade in dem Wissen weiß ich aber, dass ich selbst gar nicht anders kann, als das immer wieder zu versuchen.
Ja, ja, ja.
Also das ist eigentlich das Verrückte. Also ich sehe, das kriege ich nicht zusammen, das geht nicht unter einen Hut. Und trotzdem kann ich ja nicht bildlos leben. Also ich brauche ja selbst eine Orientierung daraus. Ich muss das ja irgendwie in eine Ordnung bringen, dass ich damit leben kann, dass es produktiv wird. Und ich glaube tatsächlich, man muss dort einerseits wissen, dass es nicht geht und nicht richtig ist und dann sich davon aber trotzdem nicht entmutigen lassen und es immer wieder versuchen.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Sehr schön.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns dann, sobald es losgeht, eure Ideen, Interpretationen, das, was euch wichtig ist, an diesen Texten, über die wir sprechen, schickt. Wir werden das lesen. Wir werden auch versuchen, das, wann immer es möglich ist, irgendwie aufzugreifen, sei es, dass wir euch zurückschreiben in Kommentaren oder vielleicht im Podcast selbst was dazu sagen können. Wir wissen auch, dass einige mithören, die sehr viel mehr über einzelne Bibeltexte wissen, über die wir sprechen. Und wir freuen uns da, dass dieses Podcast-Projekt jetzt mit dieser fünften Staffel nicht einfach so ein Zwiegespräch zwischen Manu und mir werden wird, sondern wir brauchen eure Kommentare, das, was ihr dazu wisst, und hoffen dann, dass quasi so in den sozialen Medien, also Facebook, Instagram vor allem, da auch so was wie eine Diskussion entstehen kann, wo wir nochmal richtig was lernen, auch von euch. Das ist unser zum Teil Stamm aber begeisterter Versuch, sich diesen großen Texten anzunähern, und wir hoffen aber, dass das so zu einer Teamleistung wird mit euch zusammen.
Genau. Ihr dürft auch Einspruch erheben, wenn ihr das Gefühl habt, das geht, also dass ihr diese Geschichte ausgelassen habt, das geht aber gar nicht und so, dann können wir uns nämlich die Texte notieren und die gegebenenfalls in einer weiteren Staffel zur Sprache bringen.
Jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch und beginnen dann mit den Schöpfungsgeschichten und der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott.
Tschüss zusammen.